Das Radio Salzburg Café mit Gabi Kerschbaumer.
Mit dem heutigen Tag beginnt die vermeintlich stillste Zeit des Jahres ganz offiziell. Am Adventkranz wird die erste Kerze angezündet, die Adventskalender stehen auch schon bereit. Mit kleinen Schritten nähern wir uns Weihnachten. Über diese kleinen Schritte im Leben und die große Kraft, die dahinter steckt, hat auch mein heutiger Gast ein Buch geschrieben. Die Mental- und Business-Trainerin Gabi Wimmler ist heute bei mir. Wir werden heute darüber reden, warum wir manchmal den inneren Kompass verlieren, wie wir unsere Energie besser einteilen, was Energievampire sind und wie wir vom Denken ins Tun kommen. Schönen guten Morgen. Radio
Salzburg. Das Radio Salzburg Café, der Podcast.
Mein heutiger Gast im Radio Salzburg Café sieht es als ihre Lebensaufgabe an, Menschen zu persönlichem Wachstum zu verhelfen. Sie wird von Unternehmen und Privatpersonen engagiert. Sie ist gebürtige Lungauerin, arbeitet als Mental- und Business-Trainerin, ist erfolgreiche Speakerin und Bestseller-Autorin. Ihr neues Buch hat den Titel Die große Kraft der kleinen Schritte. Gabi Wimmler ist heute bei mir. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Jetzt würde man ja glauben, wenige große Schritte führen schneller ans Ziel als viele kleine. Warum denkst du, ist das nicht so?
Ja, weil mir erstens meine persönliche Lebensgeschichte etwas anderes gelernt hat und mir geht es darum, dass ich gerade draußen im Leben sehr viele mental erschöpfte, müde Menschen erlebe und es geht um Konsequenz, um Disziplin und dranbleiben und ich bin ein großer Freund der kleinen Schritte und diese dafür stetig und regelmäßig zu tun. Erstens dürfen wir die in unserem eigenen Tempo gehen und wir halten länger durch. Wer in seinem eigenen Tempo geht, dann haben wir schnellere Erfolgserlebnisse und egal welchen Lebensbereich es betrifft, wir haben ja mehr Durchhaltevermögen und sind somit nicht schneller, aber dafür vielleicht erfüllter am Ziel.
Warum hast du dieses Buch geschrieben? Was ist für dich selbst die Essenz daraus?
Ja, der Schreibprozess, es ist ja bereits mein drittes Buch, hat mich selber diesmal sehr berührt, weil ich mir gedacht habe, wow, also ich kann es ja laut sagen, ich werde jetzt im Februar 55 und in meinem Leben waren die Gleise auch nicht immer auf Umweg los. Daher hat es mich jetzt geführt und dazu haben so diese ganzen kleinen Schritte und auch manche größere in meinem Leben geführt. Und beim Widmungen schreiben war ich teilweise selber sehr berührt, weil ich immer nach vorne orientiert war. Immer nach vorne. Ich bin ja grundsätzlich ein Optimist. Also diese mentale Stärke ist mir ja angeboren. Und das wünsche ich mir auch für die Menschen draußen. Wie gesagt, ich glaube, ganz viele Menschen vermissen momentan Leichtigkeit, können mit dem Tempo und dem Trott der schnelllebigen Zeit teilweise nicht mehr mithalten und sind müde und erschöpft, weil sie das Gefühl für das eigene Tempo verloren haben und für das, was ihnen wirklich gut tut. Ich merke Menschen, in meinen Seminaren muss ich oft Menschen wieder lernen, sich zu spüren. Wir hetzen von einem Ziel zum anderen und übernehmen vielfach die Normen der Gesellschaft, die wir übergestülpt bekommen und vergessen zu spüren, ist das wirklich gut für mich? Was brauche ich? Was tut mir gut? Und ich kann jedem nur empfehlen, den Weg im eigenen Tempo zu gehen und zu fühlen, ist das wirklich mein Ziel oder ist es mir von außen aufstrukturiert worden?
Wir haben heute den ersten Adventssonntag. Auch die Zeit vor Weihnachten ist ja eine Zeit, in der wir uns mit kleinen Schritten dem Heiligen Abend nähern, egal ob nun mit der ersten Kerze am Adventkranz oder mit den Fensterln im Adventkalender. Siehst du da Parallelen?
Ja, auf alle Fälle. Ganz viele. Also der Advent ist für mich auch selber immer ganz was Besonderes. Und in meinem Buch geht es ja sehr stark auch um Menschlichkeit, um das Wir-Gefühl, um das Miteinander. Erstens auch den Alltag zu entschleunigen. Ich merke selber gerade, das Tempo ist sehr hoch und die letzte Zeit war sehr intensiv zu sagen, wow, wo sind meine Momente der Stille? Wo brauche ich Rückzug? Muss ich wirklich überall dabei sein? Wo kann ich mein Leben entschleunigen? Und wirklich die stillste Zeit im Jahr zu der stillsten Zeit machen. Aber auch so kleine Schritte wie, wo kann ich mehr Menschlichkeit in die Gesellschaft bringen? Wo kann ich das Wir-Gefühl stärken und vielleicht so einen mentalen Adventkalender zu machen? Wo kann ich mehr Wertschätzung ausdrücken oder vielleicht mehr Liebe zu sich selbst, zum wichtigsten Menschen im Leben, dass ich sage, ich sorge gut für mich und bringe mehr Selbstliebe in meinen Advent.
In deinem Buch schreibst du ja auch, nutze die Macht des Jetzt in deinem eigenen Tempo. Was meinst du damit?
Genau, was ich schon jetzt erwähnt habe kurz, dass wir zu spüren, den Alltag zu entschleunigen, weil viele Menschen, wie gesagt, wirklich mental erschöpft sind. Ich habe Führungskräfte, die wirklich bei mir im Briefinggespräch sagen, Frau Wimmler, ich kann nicht mehr. Wir sind informationsüberlastet, wir haben so einen mentalen Overload und wirklich wieder im Hier und Jetzt zu sein, erstens im Moment, weil viele leben entweder in der Vergangenheit oder planen schon die Zukunft. Der Moment jetzt hier ist der wichtigste gerade in meinem Leben und der Mensch, der mir gegenüber sitzt, ist der wichtigste. Also im Hier und Jetzt zum Sein, das ist hier gemeint, aber auch das Leben zu entschleunigen und sagen, was ist wirklich wichtig, also Prioritäten setzen, wo muss ich dabei sein, wo habe ich Angst, etwas zu verpassen, diese bekannte FOMO, die Angst, etwas zu verpassen, ist ja sehr weit so verbreitet und ich habe so eine These immer in meinem Seminar, dass ich den Leuten sage, mindestens 3-mal in der Woche eine halbe Stunde ein Date mit dir, das ist mindestens, ein Date mit dir zu haben und zu sagen, was brauche ich jetzt, damit es mir gut geht, was tue ich mir Gutes? Und das ist hier gemeint, im Moment zu sein und zu entschleunigen.
Aber was macht jetzt meine Gegenwart attraktiv, wenn ich zum Beispiel an diesem Sonntag alleine zu Hause sitze und die Gedanken mich alle überfahren?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, dass viele Menschen wieder lernen dürfen, alleine zu sein und die Zeit, sich selber zu genießen. Ganz viele Menschen können ja gar nicht mehr mit sich allein sein, weil sie sich permanent in Ablenkung befinden. Wir sind immer im Außen, permanent im Tun und in Aktion. Dieses Frage, kannst du gut mit dir allein sein? Weil sonst ist es immer eine Abhängigkeit. Du brauchst immer jemanden, der dich ergänzt oder glücklich macht. Natürlich, ich teile meine Freizeit auch gerne mit Freunden und Lieblingsmenschen. Aber ich brauche meine Rückzugszeit. Ich bin gerne mit mir alleine. Hier ist natürlich nicht Einsamkeit gemeint. Das ist wieder was anderes, Menschen, die sich einsam fühlen. Aber auch da dann vielleicht für jemand da zu sein. Aber ein Parameter, ob du eine gute Beziehung zum wichtigsten Menschen im Leben führst, zu dir selber, ist, dass du gut mit dir allein sein kannst und deine Freizeit auch so gestalten kannst, dass du nicht immer von jemand abhängig bist, der dich glücklich und erfüllt macht.
Wie hast du das Alleinsein gelernt?
Ich habe das wirklich auch lernen dürfen. Das war nicht immer so, dass ich es so genieße. Erstens, mein Job fordert mich zu 200%. Also ich bin da in meiner Lebensaufgabe und brauche extrem viel Rückzug, damit ich wieder Kraft tanke für meine Arbeit, damit ich reflektiere. Für mich ist es der Sport und die Bewegung in der Natur. Ich bin extrem gerne in den Bergen und ich bin privat sehr selektiv geworden, mit wem ich meine kostbare Freizeit verbinde. Also ich liebe Menschen, aber ich bin im Job immer unter Menschen, ich bin immer in Kommunikation und als Gegenpol brauche ich den totalen Rückzug. Ich gehe gerne alleine eine Skitour, wo ich 3-4 Stunden nicht spreche und nur schweige. Ich bin mit der Natur verbunden, mit meinen Gedanken, dann kommen Ideen für ein Buch zum Beispiel. Da bin ich in meiner Inspiration und ich vermisse es, wenn ich zu wenig Zeit mit mir alleine habe. Ich brauche es und dafür bin ich sehr dankbar.
Radio Salzburg. Der Fragebogen im Radio Salzburg Café.
Gabi Wimmler, Frühaufsteherin oder Langschläferin?
Absolute Frühaufsteherin, ich bin ein Morgenmensch.
Welches Buch liegt momentan auf deinem Nachtkastel?
Aktuell, ich lese immer mehrere Bücher gleichzeitig. Es liegt von Professor Hütter das Buch Würde. Und auch, ich brauche zwischendurch leichte Kost, ich lese gerade Die 7 Schwestern, den 4. Band. Das ist ein bisschen, ich habe so viel Fachliteratur gerade gelesen und jetzt brauche ich ein bisschen leichte Kost.
Eine Reise, die du niemals vergessen wirst.
Oh, das war tatsächlich vor 2 Jahren Bali. Das war eine wunderschöne Zeit.
Wenn eine Zeitreise möglich wäre, lieber vor oder zurück?
Nach vorne, nach vorne. Vergangenheit möchte ich gerne hinter mir lassen, die war bei mir leider eher schmerzhaft, aber ich bin sowieso eine Visionärin und sehr zukunftsorientiert und ich freue mich einfach auf alles, was kommt und das finde ich spannend, das mitzugestalten.
Was bedeutet Erfolg für dich?
Erfolg bedeutet erfüllt sein im Tun und dankbar sein für das, was man erreicht und geschafft hat.
Wie würdest du Glück definieren?
Innere Zufriedenheit.
Das ist das Radio Salzburg Café. Bei mir zu Gast ist heute die Mental- und Business-Trainerin Gabi Wimmler. Ihr neues Buch hat den Titel Die große Kraft der kleinen Schritte. Jetzt hast du tagtäglich mit Menschen zu tun, egal ob die beruflich oder privat zu dir kommen, die Veränderung wollen, ob eben nun für ihr Unternehmen oder für sich persönlich. Warum braucht es auch für Veränderung Zeit?
Ja, erstens haben wir ein Grundbedürfnis in uns, das ist Sicherheit. Und Sicherheit und Veränderung schließt sich nicht aus, weil jede Veränderung ist mit Zweifel verbunden. Das ist ein natürlicher Prozess. Jeder, der was anderes behauptet, ist, glaube ich, nicht ganz ehrlich. Und da ist es wichtig, dass man sich Sicherheit gibt und das in Etappenziele teilt und in planbare Schritte. Da gibt es ja große Veränderungen, wo man sagt, jetzt Lebensveränderung, vielleicht Jobwechsel, Familiensituation ändert sich oder auch beruflich, diese sogenannten Change-Prozesse. Und da ist es wichtig, dass man kleine Schritte plant, wo ich sage, das ist machbar. Und dann habe ich wieder ein Erfolgserlebnis und dann der nächste Schritt und der nächste und der nächste. Also diese realistischen Ziele zu planen. Aber auch natürlich privat, damit ich mich nicht überfordere. Und damit ich sage, ich darf den Weg in meinem Tempo gehen und ich plane meine Veränderung in kleinen Schritten. Ich habe eine Klientin, die macht sich jetzt auch selbstständig und es wäre jetzt eine Illusion zu sagen, mach dich morgen selbstständig. Die hat noch ihren sicheren Job, reduziert die Zeit und plant das andere parallel, Schritt für Schritt und baut das auf einem guten, sicheren Fundament auf. Und dann kann das wachsen. Ansonsten wäre das doch zu viel Druck. Dann kommt die Angst, oh mein Gott, kriege ich Aufträge? Und die Angst ist ein schlechter Ratgeber, wenn es darum geht, erfolgreich im Business zu sein. Und das spürt dann das Gegenüber. Aber generell Veränderung, draußen die ganze Welt verändert. Für mich ist Veränderung sowieso was Positives. Die Menschen haben so große Angst vor Veränderung. Veränderung, die Natur verändert sich permanent. Der Baum im Herbst hat nicht Angst, wenn er die Blätter verliert, dass im Frühling nicht neue, schöne, saftigere nachkommen. Diese Angst vor Veränderung haben wir Menschen. Und Angst vor Veränderung ist ein hoher Mangel an Urvertrauen in das Leben. Und ich erlebe auch gerade draußen sehr viele ängstliche Menschen. Wir merken es ja gerade, kein Stein bleibt gerade auf dem anderen und die ganze Wirtschaft verändert sich und ist im Umbruch. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir uns in unseren Bereichen, die in unserem Leben planbar sind, dass wir uns selbst Sicherheit geben und sagen, was gibt mir Sicherheit? Aber wir finden die Sicherheit nie im Außen, sondern nur in uns.
Wir haben vorher schon über Veränderung gesprochen. Ist Veränderung tatsächlich nur möglich, wenn man andere Dinge loslässt oder kann man nicht vieles gleichzeitig haben?
Grundsätzlich, wenn du nichts veränderst, verändert sich nichts. Also wenn du sagst, ich möchte alles beim Gleichen lassen, es ist alles gut, das kann ja auch ein Ziel sein. Und sagen, mir geht's total gut, ich genieße jetzt einfach mal alles, was ich habe, dazu empfehle ich auch.
Aber was ich meine, ist mit Veränderung immer auch ein Abschied mitgehen wird,
absolut,
notgedrungen?
Absolut, absolut. Das Alte darf gehen. Ich darf das Alte, egal was es ist, ich darf entweder alte Gewohnheiten, alte Muster, alte Lebensbereiche loslassen und verabschieden. Und auch dankbar dafür sein, denn sie haben dich ja zu dem oder uns zu dem Menschen gemacht, der wir gerade sind. Aber Veränderung ist immer ein Loslassen von etwas Altem. Logisch. Und den nächsten Schritt nach vorne zu gehen. Das heißt, ich lasse etwas zurück. Aber für mich inspiriert Veränderung, weil diese Lust auf Neues, neue Erfahrungen zu machen, Neues auszuprobieren, Neues zu erleben, wir machen dann in unserem Gehirn auch neue neuronale Verknüpfungen. Wenn wir immer alles, hat ja schon Einstein gesagt, die Definition von Schwachsinn ist immer, das alles auf dieselbe Art und Weise zu tun und auf bessere Ergebnisse zu hoffen. Das heißt, egal ob es privat oder beruflich ist oder nur die Alltagsroutinen zu verändern, es heißt, etwas Altes loszulassen.
So eine Veränderung kommt aber nicht immer geplant und auch nicht immer auf eigenen Wunsch. Manchmal kommt ja zuerst die Krise. Wie bewertest du das? Ist jede Krise dann zuerst einmal eine Katastrophe oder kann man das auch so umdenken, dass man sich halt denkt, okay, das musste jetzt kommen, weil ein neuer Schritt steht an?
Absolut. Und eine Krise kommt nicht über Nacht. Ich habe auch im Buch ein Kapitel, hör auf deine Intuition und auf deine innere Stimme, denn die ignorieren wir meistens. Unser Gefühl und unsere innere Stimme weiß immer und sagt uns immer, wenn wir wieder lernen, uns zu spüren, was für uns gut ist. Nur die ignorieren wir häufig. Und eine Krise ist schon ein Alarmzeichen, dass ich meine innere Stimme viel zu lange überhört habe. Und das ist genau eine sehr gute Frage. Wenn ich mich nicht gerne freiwillig verändere, dann kommt manchmal das Leben ziemlich unsanft und verpasst mir den sogenannten Tritt in den Hintern. Ich darf das jetzt so nennen. Und dann manchmal betrifft es ja sogar mehrere Lebensbereiche, wie Privatleben oder Beruf. Das kommt nicht über Nacht. Das ist ein Zeichen, dass ich vorher ganz lange nicht hingehört habe, was stimmig für mich ist. Und manchmal ist es ein Befreiungsschlag, dass man sagt, jetzt, wenn ich nicht freiwillig loslasse, dann kommt halt manchmal die besagte Kündigung oder der Partner geht fremd oder was auch immer. Aber in Wahrheit hat sich's schon ganz lange vorher abgezeichnet, nur wir wollten es nicht wahrhaben. So erlebe ich das. Und wenn wir dann in der Krise sind, ja natürlich, niemand hat gerne eine Krise, aber die größten und die schwierigsten Stunden sind die Samen der größten Stärke. Und dann lernen wir. Und dann lernen wir halt an der Herausforderung. Das ist nicht ganz freiwillig, aber wir lernen, hoffentlich.
Das heißt aber auch, dass du der Meinung bist, dass jede Krise eigentlich schlussendlich was Positives bringt oder auch vielleicht deshalb da ist, um eine positive Wendung herbeizuführen.
Ja klar. Wenn wir dann zurückblicken, egal ob es eine, wie gesagt, eine private Krise war oder ob jemand eine schwere Krankheit überstanden hat, man ist danach nicht mehr derselbe Mensch, wenn man durch solche schweren Zeiten gegangen ist. Ich weiß, wovon ich spreche. Und ich vergleiche das auch gerne mit der Metapher des Diamanten, der geschliffen wird. Die Schleifprozesse tun weh und die sind schmerzhaft und die hat niemand gerne freiwillig im Leben. Aber ich sage immer, das Schöne daran, je mehr wir geschliffen werden, desto mehr strahlen wir und diese Herausforderung annehmen. Und rückblickend sind genau diese Prozesse in unserem Leben, wo wir sagen, wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre das nicht passiert oder hätte ich diese Stärke nicht entwickelt, hätte nicht diese Ausbildung gemacht, hätte ich. Manche brauchen erst eine Krankheit, damit sie auf die Botschaften des Körpers hören, alles. Also hör auf deinen Körper ist auch ein Kapitel, der spricht zu uns. Und wir brauchen keine Krise, wenn wir sanft hinhören. Aber natürlich, wie gesagt, rückblickend sind diese Phasen, die uns am meisten wachsen lassen.
Weil wir vorher über Krisen gesprochen haben, wie macht der Körper eine Krise bemerkbar?
Ja klar, also wir sind ein Körper-Geist-Seele-System. Wir sind nicht nur der physische Körper und der Körper übersetzt die Sprache der Seele. Wenn wir nicht auf unsere Intuition hören, dann sagt die Seele, okay, auf mich hört sie oder er nicht, musst du sprechen, lauter. Und Symptome so wie jetzt, Stress etc. Also ich, bei mir spüre es dann total. Ich kenne meinen Körper sehr gut und weiß genau, wenn ich sage, jetzt ist wirklich ein Punkt erreicht, Tempo raus und dann habe ich so meine Tools, wo ich sage, bevor ich noch eine Grenze überschreite. Und die spüren wir alle, egal ob es Stresssymptome sind, Magen-Darm, Blutdruck, das alles sind der Körper übersetzt, wenn es uns zu viel wird. Aber auch Müdigkeit, Erschöpfung, über das meine ich jetzt mit Tempo raus, dass die leistungsorientierten Menschen, also ein Burnout kommt ja auch nicht über Nacht. Und dass diese sehr leistungsorientierten Menschen das Gefühl für den eigenen Körper verloren haben und sagen, ich krieg nur Anerkennung, wenn ich leiste, ich muss leisten, gehen permanent über eine Leistungsgrenze hinaus und spüren gar nicht mehr, was ihnen gut tut. Und diese Müdigkeit, diese Erschöpfung, diese Antriebslosigkeit und wir wissen, was Stress im Körper anrichtet. Also Stress ist zellschädigend, höchsten Grades. Und der dauerhafte Stressmodus ist das Schlimmste, was wir unserem Immunsystem antun können. Das allein als Beispiel, in diesem Dauerhamsterrad zu sein. Und wir kommen ja nie mehr in den Entspannungsmodus. Schlafstörungen und, das sind alles schon Anzeichen dafür, dass es viel zu schnell ist, dass es viel zu viel ist. Und ich denke, da dürfen wir uns alle sehr achtsam mit uns selber umgehen.
Das ist das Radio Salzburg Café am ersten Adventssonntag. Bei mir zu Gast ist heute die Bestseller-Autorin und Mental- und Business-Trainerin Gabi Wimmler. Gerade mit diesem ersten Adventssonntag beginnt ja die vermeintlich ruhigste Zeit im Jahr. Eine Zeit, die aber erst recht ganz viele stresst. Eine Weihnachtsfeier jagt die nächste. Man geht nach der Arbeit noch auf den Christkindlmarkt, trifft sich dort mit lieben Leuten. Wie holst du den Stress gerade aus dieser Zeit raus?
Indem ich ganz bewusst jetzt wirklich, erstens, ich bin beruflich so durchgetaktet, dass ich privat extrem achtsam bin und nur sage, was ist mir jetzt wirklich wichtig, und ich schaue, dass ich wirklich pro Woche nicht mehr wie 2 private Termine habe und dass ich wirklich meine Zeit entweder am Wochenende für mich in der Natur oder einen Abend in der Woche nur für mich habe. Das ist für mich das Minimum. Und da habe ich auch einen Freundeskreis, der das versteht und sage, ich lass uns doch lieber im Januar treffen, bevor ich jetzt noch alles vor Weihnachten reinpacken muss. Ich mache es nicht. Also ich habe wirklich da meine Prioritäten und bin privat sehr, sehr selektiv und habe auch Gott sei Dank verständnisvolles Umfeld, wo ich sage, ich habe da jetzt nur, wir haben natürlich auch eine Weihnachtsfeier, ich bin ja gerne unter Menschen, aber das setze ich wirklich Prioritäten. Man muss nicht immer überall dabei sein und auch zu sagen, tut's mir jetzt wirklich gut? Spüre ich's, tue ich's wieder, weil es von mir erwartet wird oder weil die anderen glauben, mein, da solltest du dabei sein? Oder reinzuspüren, macht mir das jetzt wirklich Freude oder erfülle ich wieder die Erwartung von jemandem, die jemand an mich hat?
Aber gerade in dieser Zeit gibt's ja oft den Gruppendruck und eben diese Erwartungen, von denen du gerade gesprochen hast. Wenn man nicht so gut Nein sagen kann und dann ein schlechtes Gewissen hat, wenn man eben nicht wo dabei ist, wie lernt man Nein sagen?
Menschen, die es ernst mit uns meinen und denen wir wichtig sein, also jetzt nicht irgendwo zusagen und dann sagen, nein, ich komme nicht, oder permanent Menschen versetzen und unzuverlässig sein, das geht natürlich gar nicht. Aber wenn ich liebevoll kommuniziere und sage, weißt du, ich habe eine intensive Woche, bitte verstehe mich, können wir das verschieben oder seid mir nicht böse, ich werde da nicht dabei sein, bitte um Verständnis, ich brauche Rückzug, ich brauche Zeit für mich oder möchte mir einen Abend in der Stille gönnen, wird jeder Mensch, dem du wichtig bist, das verstehen. Und dieses Nein sagen lernen ist eine Frage des Selbstwertes, ist ein Prozess. Das geht nicht über Nacht, weil ganz viele Menschen dann mit Liebesentzug reagieren und wir dann Angst haben vor diesem Liebesentzug. Das ist ein Prozess. Aber auch da bin ich selber durchgegangen. Ich habe so diese These, sag nicht Ja, wenn du ein Nein fühlst, weil ein Teil in dir wird wieder wütend. Und ein Teil in dir, das ist dieses innere Kind, das sagt, jetzt habe ich, hast du wieder Ja gesagt, obwohl ich Nein fühle. Und das ist jetzt nicht egoistisch, dass du sagst, deine Bedürfnisse zuerst, weil wenn du es immer den anderen recht machst und nicht dir, bleibst du irgendwann auf der Strecke. Und das ist ungesund. Aber im Gegenteil, wenn wir mit Freude irgendwo hingehen und sagen, ja, da möchte ich dabei sein, dann bringen wir ja unsere Freude, unsere Liebe, unsere Begeisterung in unsere Runde oder in unsere Mitmenschen. Aber wenn du ein Nein fühlst, empfehle ich es nicht zu tun.
Du unterscheidest im Buch hier auch Begegnungen, die Energie geben, und Begegnungen, die Energie ziehen. Du schreibst in diesem Zusammenhang von sogenannten Energievampiren. Wie spürt man denn das, dass man einen Energievampir in seiner Nähe hat?
Ja, wir sind wieder bei unserer sogenannten Intuition. Wir spüren das alle. Tut mir der Mensch gut oder nicht gut? Freude, nicht Freude. Freuen wir uns auf einen Menschen, auf Menschen, die uns gut tun, freuen wir uns.
Aber geht es da nur um Sympathien oder spielen da auch andere Dinge mit? Es kann ja sein, dass mir wer irre sympathisch ist, aber ich bin nach einer Begegnung mit ihm oder ihr dennoch erschöpft.
Ja, klar. Energievampire können sich sehr gut tarnen. Die können sich auch sehr sympathisch tarnen. Energievampire haben eben diese Gabe, anderen Menschen Energie zu ziehen, indem sie sich zum Beispiel permanent in den Mittelpunkt stellen müssen, indem sie sich permanent selbst darstellen, indem sie auch glauben, sie sind die Wichtigsten. Auf Dauer sind solche Menschen anstrengend, aber natürlich auch im beruflichen Umfeld. In der Gegenwart von einem Menschen, der Energierabe ist, bist du am Abend fix und fertig. Oft gehst du gut gelaunt, mit guter Stimmung in die Arbeit. Ich erlebe das häufig in meinen Trainings. Und in der Gegenwart eines Energievampires, das läuft energetisch ab, das läuft auch nonverbal ab. Dazu braucht man keine Sprache. Ein Mensch kann nur durch die Anwesenheit die Stimmung komplett herunterziehen. Das funktioniert auch natürlich auch umgekehrt. Positive Menschen können die Stimmung anheben, aber zum Stimmung anheben braucht es mehr positive Menschen als zum Stimmung runterziehen. Und ein Jammerer im Team kann zum Beispiel ein ganzes Team zerstören.
Aber sind das dann die, denen man auch ganz einfach sagen kann, nein, heute mit dir nicht? Oder sind das dann auch die, die einem dann gern ein schlechtes Gewissen vermitteln, weil sie sich beschweren, weil man jetzt plötzlich keine Zeit mehr hat?
Genau, die können sehr gut schlechtes Gewissen vermitteln. Also da kann ich wirklich empfehlen, liebevoll, aber sehr bestimmt sein und sich kein schlechtes Gewissen machen lassen. Das ist das ein klassisches Muster von einem Energievampir. Man darf sich freundlich zurückziehen.
Wir haben heute schon über Gedanken gesprochen und im Hier und Jetzt bleiben. Jetzt schreibst du im Buch auch, deine Gedanken sind nicht die Wahrheit, sie sind manchmal nur alte Geschichten. Was meinst du damit?
Ja, weil wir ja geprägt sind, also Gedanken erzeugen Gefühle, Gefühle strahlen wir aus, wie wir wissen, und was wir ausstrahlen, ziehen wir an. Wir sind nicht unsere Gedanken. Viele identifizieren sich mit ihren Gedanken. Wir haben nur Gedanken. Und wir haben 60 bis 80.000 täglich. Das sind sehr viele. Und jeder Gedanke hat eine Energie, die dich stärkt oder schwächt, kann dich stärken oder runterziehen. Und es ist einfach wichtig, dass wir wissen, wir können unsere Gedanken austauschen. Wir können sie beobachten. Du kannst Beobachter deiner eigenen Gedanken werden. Und da sind wir bei unseren sogenannten Mustern und Prägungen und Glaubenssätzen, mit denen wir aufgewachsen sind. Und natürlich wirst du zu dem, was du denkst, also deine Gedanken von heute, erschaffen die Realität von morgen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir achtsam sind, was wir denken über uns, über unser Umfeld. Denn wir machen uns so viele Gedanken, was andere Menschen über uns denken. Das Wichtigste ist, was wir selber über uns denken, denn das fühlen Menschen, wenn sie uns begegnen. Und die gute Nachricht, wenn du Gedankenhygiene betreibst, kannst du deine Gedanken überprüfen. Das mache ich zum Beispiel in Seminaren oder Einzelcoaching. Sagen, fördert mich das, bringt mich das weiter? Oder welche Muster und Glaubenssätze darf ich austauschen? Welche habe ich aus meiner Kindheit übernommen, vielleicht von meinen Eltern? Da geht es aber bitte nie um Schuld, weil unsere Eltern haben ja auch ja nur ihre eigenen Programmierungen uns weitergegeben. Es geht um eine simple Gedankeninventur, zu sagen, was bringt mich weiter, was hemmt mich und was tut mir gut und was bringt mich weiter und was sind nährende, mutmachende, aufbauende Gedanken. Und von denen braucht man im Moment ganz viele.
Du hast vorher gesagt, wir schaffen uns mit unseren Gedanken unsere Realität. Das klingt aber auch ein bisschen wie Zauberei und macht ja dann umgekehrt auch wieder Angst, weil wenn alles, was ich denke, tatsächlich wahr werden kann, ist das vielleicht nicht immer nur positiv. Manchmal auch eher destruktiv, weil vielleicht auch selbstzerstörerisch oder von Angst getragen.
Ja klar, total wichtige Frage. Wenn es im Positiven funktioniert, funktioniert es natürlich auch im Negativen. Deshalb ist es mir so ein wichtiges Anliegen, dass wir diese sogenannten negativen Gedanken so gut wie möglich vermeiden. Also die werden immer da sein. Ich werde häufig gefragt, hast du keine negativen Gedanken mehr? Sage ich, natürlich habe ich auch noch welche, aber sie werden immer weniger und ich kann damit umgehen. Aber Angst ist natürlich kein guter Ratgeber. Und das, was wir draußen jetzt gerade erleben, Medien verbreiten so viele Ängste. Die Menschen haben so viele Ängste draußen. Angst vor der Zukunft, Existenzängste. Das ist alles nicht lustig, was da gerade abgeht. Aber ich bin immer eine große Freundin daran, dass ich hinterfrage, kann ich gerade an der Situation etwas ändern? Ja oder nein? Und dort, wo ich nichts ändern kann, ziehe ich meine angstmachenden Gedanken ab und fokussiere mich auf Dinge und Lebensbereiche, die ich ändern kann. Und natürlich, selbstzerstörerische Gedanken haben ganz viele Menschen. Ich schreibe auch Bücher über das Thema Selbstwert. Und das ist dann ein Prozess. Das geht dann nicht über Nacht zu sagen, einmal zu sagen, ich liebe mich so, wie ich bin oder ich mag mich so, wie ich bin. Das sind Prozesse, die dauern länger. Und man kann sich selber sehr schnell helfen in Form von Büchern und Co. Aber wenn das tiefer sitzende Muster sind, dann empfehle ich immer auch Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil das sind dann Prozesse, wie gesagt, die länger dauern können.
Wie erkenne ich denn, ob mich meine Gedanken sabotieren wollen oder ob sie es gut mit mir meinen?
Ich habe eine sehr einfache Methode aus der traditionellen chinesischen Medizin. Gibt es zum Beispiel den Muskeltest, Armtest. Im Seminar mache ich das immer. Denk einen Gedanken, streck deinen Arm weg. Alles, was dich stärkt, bleibt der Arm kraftvoll. Alles, was dich schwächt, geht der Arm runter. Da gibt es andere Methoden auch noch, aber das ist eine sehr offensichtliche. Und die Leute sind dann immer total schockiert, wenn sie das am eigenen Körper fühlen, wie uns unsere eigenen Gedanken schwächen. Oder wenn ich permanent von der schmerzhaften Vergangenheit spreche. Manche Menschen leben ja in der Vergangenheit. Und alles, was du glaubst, sprichst und immer wiederholst, zu dem wirst du. Wir werden die Realität, die wir uns selbst erschaffen. Und das ist nicht angstmachend, sondern sehr befreiend, weil wir sind Schöpfer. Der Chef da oben hat uns ein ganz machtvolles Instrument mitgegeben, nämlich den freien Willen. Und wir dürfen jeden Tag in der Früh entscheiden, sind wir ein Glückskind oder sind wir ein Pechvogel? Die Wahl liegt an uns. Und egal, was in der Vergangenheit passiert ist, wir können jeden Tag neu entscheiden, wie wir uns über unsere Vergangenheit denken. Und das ist freier Wille und den dürfen wir annehmen. Das heißt, wir sind keine Opfer, sondern wir sind Schöpfer.
Gabi Wimmler, zur großen Kraft der kleinen Schritte, über die du schreibst, gehören ja nicht nur die Gedanken, sondern auch unsere Gefühle. Warum ist es manchmal so schwer, die richtig zu erkennen?
Ja, weil wir auch da Meister im Verdrängen sind und wir gelernt haben, häufig unsere Gefühle zu verdrängen. Und ich macht das ja auch im Coaching oder in den Seminaren, dass wir auch die sogenannten negativen Gefühle, worum ich oft gar nicht verstehe, wieso die negativ heißen, weil es einfach Gefühle sind.
Also zum Beispiel Wut, ja, Trauer, genau. Angst, Scham.
Genau. Ich kenne niemanden, der nicht mal wütend, traurig, neidisch, eifersüchtig, was auch immer war. Das sind alles Teile von uns. Nur wir wollen immer nach außen nur diese Gutmenschen sein. Immer nur lieb, nett, brav, angepasst. Nach außen dieses Gesicht zeigen. Wenn wir unsere sogenannten negativen Gefühle integrieren, dann sind sie ein Teil von uns. Aber wir verdrängen es. Also Gefühle wollen gefühlt werden, deshalb heißen sie Gefühle. Weil wenn sie verdrängt werden wollen, hießen sie Gedränge. Und ganz viele Menschen betäuben diese sogenannten negativen Gefühle. Aber wenn ich sage, ja, liebe Wut, du bist ein Teil von mir und ich bin keine Freundin dieser toxischen Positivität, weil Menschen genau das dahin führt, dass sie diese Gefühle immer unter den Teppich kehren oder verdrängen. Und alles, was wir verdrängen, dringt jetzt an die Oberfläche. Wir erleben gerade eine Zeit der Transformation, die hat sich gewaschen. Unter den Teppich kehren funktioniert nicht mehr. Oder wir picken Trostpflaster auf unsere Wunden. Und irgendwann altern die Wunden. Wenn wir und hinschauen, und das mache ich im Einzelcoaching oder in den Seminaren, das nochmal was Schmerz zu fühlen. Das ist der einfache Weg zu handeln, es nicht zu verdrängen und sagen, ja, da hat es nochmal wehgetan. Das ist eine sehr hohe Form von Selbstliebe, zu sagen, wenn mich jemand verletzt hat, dann darf es wehgetan haben. Dann darf ich nochmal hinschauen, aber nicht dauerhaft diese Trostpflaster über die Wunden kleben oder die Gefühle verdrängen oder betäuben mit Süchten, mit Shoppen, mit keine Ahnung, was wir für Ablenkungsleistungs-, also übertriebene Arbeiten, Workaholics. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Strategien, wie wir gelernt haben, unsere Gefühle zu verdrängen. Und ich bin eine große Freundin zu sagen, einfach eine Einladung an die sogenannten Gefühle. Jeder weiß ja, was er verdrängt. Zu sagen, ich bin bereit, euch zu fühlen.
Aber was mache ich zum Beispiel, wenn ich wütend bin? Reicht es da, wenn ich mich in den Garten stelle und mal alles rausschreie?
Ja klar, total. Also einen Kanal finden, dass man sagen, wo kann ich meine, gerade diese energetischen, diese explosiven, diese feurigen Menschen, die müssen Emotionen loslassen. Also für mich zum Beispiel ist es Sport. Also raus oder in die Natur gehen und die Emotion einfach mal rauslassen, nicht unterdrücken und sagen, und dann ist auch gut. Oder mal einmal aussprechen, mit einem vertrauten Menschen drüber reden, aber nicht permanent die Schleife wiederholen. Wenn ich es viermal erzähle, erlebe ich es fünfmal, weil einmal habe ich es echt erlebt. Jetzt muss ich mich fragen, wenn mich etwas aus der Spur geschmissen hat, will ich es noch fünfmal freiwillig erleben? Unser Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden, ob wir etwas tatsächlich erleben oder es uns nur vorstellen. Das heißt, wenn wir immer über diese schmerzhaften Erlebnisse sprechen oder was uns geärgert hat oder wütend gemacht hat, erleben wir es immer wieder neu. Aber wir kommen nie auf die Lösung. Ich empfehle zum Beispiel auch Briefe zu schreiben. Schreiben ist ein sehr heilsamer Prozess. Also bitte nicht abschicken, aber Menschen, die uns verletzt haben oder wehgetan haben, egal ob es Exen, Ex-Partner, Ex, was auch immer, solange wir noch das Gefühl in uns haben, es hat noch so wehgetan oder der hätte das nicht tun sollen, ist noch eine Verletzung da. Und dann sage ich, schreib so lange nieder und irgendwann ist keine Emotion mehr da.
Aber viele glauben ja, wenn sie ihre Geschichte immer wieder erzählen, wird es dadurch irgendwann leichter, weil Sie sich von der Seele geredet haben, vielleicht auch zum 100. Mal?
Nein, das teile ich überhaupt nicht. Also das ist eine dezidierte, ich bin ja auch ausgebildeter systemischer Coach. Da geht es einmal noch auf den Schmerzpunkt hinschauen und dann lösen, einmal die Wunden noch reinigen, desinfizieren, dann tut es nochmal weh und dann kann sie heilen. Aber wenn ich permanent über dasselbe spreche, wiederhole ich genau das, was ich vorhin gesagt habe, immer wieder dieselbe Schleife neu und komme nicht in die Heilung.
Jetzt kann man ja sehr viel an sich arbeiten, aber die Menschen um einen herum verändern sich trotzdem dadurch nicht und man stößt vielleicht immer wieder auf ähnliche Probleme. Jetzt schreibst du in deinem neuen Buch, das Leben spiegelt einen, erkenne dich selbst. Das heißt, so wie die alle mit mir umgehen, so bin ich.
Das wäre jetzt etwas sehr allgemein, da müssen wir ein bisschen spezifischer einsteigen, aber grundsätzlich gilt mal das Spiegelgesetz. Das war eine sehr spannende Ausbildung, die ich damals gemacht habe und durfte selber sehr viel lernen. Spiegelgesetz heißt, der Mensch spiegelt mir entweder etwas, wo ich genau gleich bin oder es mir nicht eingestehe, oder spiegelt mir das komplette Gegenteil, wo ich vielleicht ein etwas so mehr sein sollte wie dieser Mensch. Also ich sage immer so, die alte Gabi von meinen Ausbildungen, da war ich ja auch sehr selbstlos und sechstes Kind und immer füreinander da sein. Und wir haben ja unsere Eltern sehr viel verloren, das habe ich gelernt. Man muss immer für andere da sein, war total selbstlos, habe auf mich vergessen. Was schickt das Leben? Mir einen extremen Egoisten in mein Leben. Dann habe ich gedacht, wie kann man nur so sein? Also ich war total schockiert und habe mir gedacht, und dann habe ich die Spiegelgesetzausbildung gemacht. Dann sagt die Therapeutin, ich bin doch keine Egoistin. Was soll das jetzt mit diesem Spiegel? Ich verstehe es nicht. Und dann sagt sie, ja, die Selbstlose und der Egoist sind genau am 180 anderen Grad der Skala der Emotionen. Die Selbstlose darf lernen, ein bisschen egoistischer zu sein und der Egoist darf lernen, ein bisschen selbstloser zu sein. Das heißt, es spiegelt dir ein Mensch das komplett andere Gegenteil, wo du sagst, okay, ich dürfte vielleicht ein bisschen mehr so sein wie der. Also natürlich nicht im Extrem, aber gerade auch so wie das Thema zum Beispiel Selbstwert und Wertschätzung. Wir suchen sie im Außen und wir glauben, ja, jemand anderer muss uns Wertschätzung und Liebe geben. Das funktioniert nicht. Das kannst du nur anziehen, wenn du es zuerst dir selber gibst. Das heißt, wenn du Menschen anziehst, die dich minder wertschätzend behandeln und nicht den Wert in dir sehen, dann darfst du dich fragen, wo sehe ich ihn gerade selber nicht? Wo bin ich mit mir gerade nicht in Liebe? Wo behandle ich mich minder wertschätzend? Und das ist eigentlich die Antwort. Und diese gesunde Selbstliebe und Fürsorge, die dürfen wir jetzt vielleicht gerade im Advent mitnehmen und sagen, ich bin liebevoll mit mir selber.
Das heißt, sobald ich etwas bei mir ändere, ändert sich auch meine Umgebung, auch automatisch der Mensch, der mich zum Beispiel jetzt respektlos behandelt, oder war der dann nur ein Lehrer und darf dann gehen?
Ja, ja, klar. Er war ein Lehrer, weil er deine Knöpfe nicht mehr drücken muss. Das heißt, wenn du deine Muster löst, ein sehr wertvoller Lehrer von mir, Robert Betz, der nennt es die sogenannten Arschengel oder die Knöpfedrücker, Menschen, die etwas in uns auslösen, das sind unsere größten Lehrer. Und wenn wir das Muster erkannt und erlöst haben, dann kann der gehen. Oder das ist wie beim Laptop, wenn ich raufdrücke, wenn da kein Programm mehr hinterlegt ist, dann fährt kein Programm mehr hoch. Der Mensch hat das Programm ja nicht in mein Unterbewusstsein gespeichert. Die Frage ist, das Programm war ja schon vorher da, der Mensch löst es nur aus. Und wie gesagt, wenn ich meine Muster anschaue, dann können Menschen die Knöpfe drücken, wie sie wollen. Es fährt kein Programm mehr hoch. Und das ist das Schöne, weil wir werden somit immer gelassener, wir sind somit immer mehr bei uns selber. Und es kann uns nicht so schnell mehr was aus der Spur hauen.
Wir haben vorher über das Spiegelgesetz gesprochen. Nur wenn ich mich selbst verändere, kann sich auch mein Umfeld verändern. Funktioniert das auch am Arbeitsplatz? Da sind ja ganz viele Menschen um mich herum und auch ein ganzes System, das ich ja nicht verändern kann, wenn ich irgendeinen kleinen Schalter bei mir umdrehe.
Nein, aber wie du das vorher schon gesagt hast, also wir können natürlich nicht andere verändern, aber wenn wir uns selber verändern, dann passieren meistens Wunder. Vor allem passiert dann eins, wir haben Vorbildwirkung. Wir haben Vorbildwirkung und leben das vor, wofür wir stehen, und haben unsere Muster integriert. Und ein Mensch, der gut mit sich verbunden ist, wertschätzend mit sich selber umgeht, der hat eine sehr hohe Vorbildwirkung in einem Unternehmen, in einem Team. Das heißt nicht, dass man everybody's darling sein muss, aber wenn wir das vorleben, werden wir automatisch zum Vorbild für andere. Man muss nicht mit allen gleich gut können, man hat seinen Inner Circle, aber man kann im Team viel toleranter sein. Das mache ich ja auch in meinem Team-Trainings. Ein Mitarbeiter, der selbst nicht gut reflektiert ist, seine Baustellen aus der Vergangenheit, sage ich jetzt mal, nicht bearbeitet hat, bringt ein sehr hohes Konfliktpotenzial mit in den Betrieb. Ein klassisches Thema ist das schlechte Selbstwert, Neidthema, immer zu sehen, was die anderen haben, was ich selber nicht habe, Lob von den Führungskräften, also das ist, ich bin immer bedürftig, also dieser schlechte Selbstwert hat so viele Gesichter. Aber wenn ich selber weiß, was ich kann, wer ich bin, was meine Stärken sind, das heißt aus einem gesunden Selbstvertrauen handle, dann bin ich nicht bedürftig und dann bringe ich schon von vornherein nicht ein so großes Konfliktpotenzial mit in den Betrieb. Weil, wenn ich mich selber in meiner Größe sehe, nicht aus dem Ego, sondern aus der inneren Stärke, kann ich andere Menschen neben mir groß sein lassen. Kann es auch aushalten, dass andere Kollegen neben mir auch erfolgreich sind. Und das erlebe ich häufig in Betrieben, wenn alle gemeinsam an diesem Selbstwertaufbau, an der Wertschätzung arbeiten, dann passieren im Team tatsächlich Wunder, weil es so viel Druck rausnimmt. Und dann sind alle zum Vorbild, weil dann reden alle dieselbe Sprache. Aber wenn es nur du selbst bist, also ich glaube, Vorbildwirkung können wir überall und immer haben. Und Menschen, die sich selber wertschätzend behandeln, die sind ein Geschenk für ihr Umfeld, beruflich und privat.
Gabi Wimmler, du schreibst in deinem Buch auch Verschenke dich selbst. Jetzt ist ja gerade die Weihnachtszeit, die Zeit des Schenkens. Wir verbringen vor dem Heiligen Abend viel Zeit mit Geschenke kaufen, Geschenke aussuchen, überlegen uns kleine Mitbringsel. Was heißt Verschenke dich selbst?
Verschenke dich selbst. Erstens verschenke Zeit. Also ich habe es in meinem Umfeld komplett abgestellt, Geschenke zu schenken. Wir schenken uns nur mehr Zeit, also das Miteinander. Das ist mal vielleicht eine Anregung, aber das darf jeder so halten, wie er mag. Aber verschenke dich selbst. Verschenke deine Lebenswürdigkeit, verschenke deine Talente, verschenke Herzenswärme, verschenke Komplimente im Leben draußen. Also wer anderen eine Blume sieht, blüht selber auf. Und egal, wo man jetzt, nicht nur im Advent, aber es ist jetzt natürlich ein schöner Anlass auch dazu. Ich mache das generell das ganze Jahr. Ob ich beim Bäcker bin, bei der Tankstelle, am Supermarkt oder wenn ich gut bedient wurde, ich sage danke, das machen Sie toll oder vielen Dank für die gute Beratung. Schenken wir ein Lächeln, schenken wir ein nettes Wort. Sagen wir Menschen in unserem Umfeld, wie wichtig sie für uns sind, was sie für uns bedeuten. Das mache ich auch übrigens in Firmen, die Wertschätzungsübung. Und da lasse ich Menschen im Zweierteam zusammengehen und sie sagen einander, was ich an dir schätze, was ich so an dir besonders finde und was ich immer dir schon sagen wollte. Und nicht selten fließen da Tränen, die umarmen sich, die arbeiten schon 15 Jahre zusammen und haben sich das noch nie gesagt. Also alles, was wir nicht wertschätzen, verliert an Wert. Und dieses Verschenk dich selbst, das ist genau das. Wenn du liebevoll zu dir bist, dann kannst du im Außen aus der Fülle geben. Und das darf jeder so jetzt im Advent vielleicht zum Anlass nehmen, zu sagen, wo kann ich mich verschenken, wo kann ich Zeit schenken, wo kann ich ein gutes Wort schenken, aber auch vielleicht, wo kann ich mit jemand einen Konflikt bereinigen. Es muss gar nicht so ein innerer Konflikt vielleicht. Oder wo kann ich jemand aus einem Urteil entlassen, das ich gefällt habe. Und oft nur geistig, wir wissen ja jetzt, Gedanken kommen an, einem Menschen den Gedanken schicken, ich entlasse dich aus meinem Urteil, das kann Wunder bewirken. Und das kommt an, also da darf man vertrauen, auch wenn man nicht dran glaubt, das wäre vielleicht so ein Experiment. Und das alles sind für mich kleine Schritte, wie wir die Welt ein bisschen menschlicher machen und wie wir die Welt gerade ein bisschen wärmer machen. Und ich glaube, danach sehnen wir uns gerade alle.
Jetzt hast du uns heute da sehr viel zum Nachdenken mitgegeben. Wie kommt man jetzt ins Tun? Wie setzt man es um?
Einfach kleine Vorsätze zu machen und zu sagen, in der Früh aufstehen. Erstens habe ich heute etwas eingeplant, was ich mir Gutes tun kann. Auf sich selber natürlich nicht vergessen. Womit mache ich mir heute eine Freude? Und ohne Handeln verändert sich nichts. Natürlich dann auch handeln. Aber auch sich selber dann zu erfreuen an, ja, wer anderen eine Blume sieht, blüht selber auf. Am Abend zu dieser Tagesrückblick nochmal zu sagen, ist es mir heute gelungen? Oder wo hätte ich heute vielleicht besser reagieren können? Wo hätte ich vielleicht einen Konflikt vermeiden können? All das sind kleine Schritte. Vielleicht, wenn ich oft, ja, mit Urteilen zu schnell bin, mal nicht jammern, mal nicht über andere sprechen. All das wären Adventvorsätze, die man jetzt nochmal ganz bewusst herholen kann und sagen, jetzt setze ich um und jetzt mache ich's.
Liebe Gabi Wimmler, ich sage herzlichen Dank für die vielen guten Gedanken, die du uns heute geschenkt hast. Und ich wünsche dir noch einen sehr ruhigen ersten Adventssonntag. Alles Liebe.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Danke fürs Gespräch und auch den Hörern draußen einen wunderschönen, besinnlichen und entschleunigten Advent. Und auch dir alles Liebe, liebe Gabi. Danke.